Situation nicht besser. Im Gegenteil, man müsste theoretisch sofort den Klimaschutz beenden. Wir sitzen alle in diesem Zug, der gegen die Wand fährt. Das allergrößte Problem ist, wir haben keine Zeit mehr. VW wird fallen, so sicher wie es Arm in der Kirche. Wir verlieren Chemie, die Jahrzehnte gebraucht hat, sich aufzubauen. Wir verlieren jeden Tag Substanz. Worum geht's heute? Heute geht es um die Wirtschaftsreformen. Die Wirtschaftsreformen der Bundesregierung. Ich wollte zuerst ein Video machen, direkt danach. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gebe mir ein bisschen Zeit, weil ich will das so ein bisschen wirken lassen. Und muss sagen, auch nach ein paar Wochen, ein, zwei, drei Wochen danach, es wird nicht besser. Im Gegenteil. Das Einzige ist, dass aus Wut wieder Resignation wurde. Also wütend war ich natürlich, weil man uns durch die Rentenversicherungserhöhung einmal drangsaliert wieder. Das heißt also, die Lohnnebenkosten steigen, obwohl das einer der allergrößten Probleme sind. Die Lohnstückkosten, Lohnnebenkosten, wir sind einfach viel, viel zu teuer mittlerweile. Und weil man mich jetzt als Unternehmer einmal zwingt, höhere Reichensteuer zu bezahlen, gut, das kann ich noch irgendwie einsehen, weil man aber zusätzlich noch uns jetzt in die Rentenversicherung drücken möchte. Für mich gilt wahrscheinlich nicht ganz die Rentenversicherung, sondern ich darf dann Ersatzprodukte quasi kaufen. Aber die jungen Selbstständigen müssen dann in die Rentenversicherung. Und bei der Rentenversicherung ist ja so, dass wir jetzt zwar einen kleinen Kapitalanteil haben, also der dann an den Kapitalmärkten investiert wird. Dann ist auch die Frage, wo die Teile dann investiert werden. Das wird man dann sehen. Aber es ist ja nur ein ganz kleiner Anteil. Und der große Anteil ist ja weiter in die Umlage. Und da ist es ja so, dass ich jetzt mich hinstelle heute und sage, kann ich in 17 Jahren damit rechnen, dass ich über ein Umlageverfahren das wieder rausbekomme nach Inflation, was ich mal eingezahlt habe. Und ich glaube daran nicht. Ich glaube an die 17-jährige Story Deutschlands nicht mehr derzeit. Ich glaube ja noch nicht mal mehr an die 5-jährige Story. Also wie soll ich dann daran glauben, dass ich jetzt eben ganz viel in eine Rentenversicherung einzahle und das dann wieder kriege? Bei uns gibt es sogenannte Ersatzprodukte, die dürfen wahrscheinlich, so habe ich das gelesen, nicht pfändbar sein. Das heißt also Aktien, Gold, Silber, also das, was ich sozusagen selber als Anlagemöglichkeit schon durchgeführt habe und für mich selber sehe, darf ich alles nicht machen, sondern ich muss dann im Zweifel in so ein Versicherungsprodukt einzahlen, wo ich wahrscheinlich die ersten 2, 3 Jahre erstmal den Vertrieb finanziere, insofern, dass der seine Vertriebsprovision kriegt für mich. Und wir kennen das ja alles aus Riester-Rente. Da wurde das ja auch gemacht, dass man sozusagen dann so ein bisschen Freibetrag bei der Einzahlung hatte. Das konnte man über den Lohn machen, über die Firma machen und so weiter. Und das war ja ein Rohrkrepierer. Das ist ja genauso gewesen, dass man über Jahre quasi mehr oder weniger den Vertrieb finanziert hat und dann irgendwann Ansparungen gemacht hat. Und diese Renditen waren dann aber furchtbar. Und heute wissen wir alle, dass diese Riester-Rente, also so wie das damals gedacht war, nicht funktioniert hat. Und genauso wird man dann in 10 Jahren stehen und sagen, das ist also die Unternehmer-Riester oder wie man das dann auch wieder nennt. Berlin ist ja vor allem gut in sozusagen Bezeichnungen, in der Umsetzung und in den Ideen ist super schlecht, aber in den Bezeichnungen. Und dann wird man sagen, was ist davon übrig geblieben? Und dann ja, hat irgendwie nicht so funktioniert, waren auch nicht so die Renditen und so weiter. Aber völlig scheißegal, das ist halt dann das Rentenprodukt für Herrn Böhminghaus. Und der hat da also jetzt dann 17 Jahre eingezahlt, kriegt halt das überhaupt nicht mehr raus, was er eingezahlt hat. Aber so what? Was interessiert mich, was früher eben schiefgelaufen ist? Und so sieht man das ja in Berlin, dass man ja auch kaum Lerneffekte hat. Aber das ist eben das, was mich so wütend gemacht hat, dass man eben jetzt uns in die Rentenversicherung zwingt und dann eben die Lohnnebenkosten wieder erhöht, wo doch Mercedes gerade gesagt hat, wir gehen nach Ungarn und sie verlagern wie die Weltmeister nach Ungarn und sagen, Lohnkosten 70% niedriger. Die Bundesrepublik hat deswegen sehr, sehr lange funktioniert, weil wir niedrige Kriminalitätsraten hatten, schön wohnen konnten, sicher wohnen konnten eben, weil wir eine hervorragendste Infrastruktur hatten, weil, ich habe das heute auch beschrieben, wir hatten in Berlin vor 15 Jahren so, dass überall Kräne, überall war Bewegung. Der Potsdamer Platz ist ja vor 20, 30 Jahren gebaut worden. Das war ja super alles, ja. Das war alles nagelneu und da hat sich unglaublich bewegt. Wir konnten ganz Ostdeutschland sozusagen aus dem im Schlaf heben und konnten da unglaubliche Investitionen tätigen und. Übrigens mit nicht diesen immensen Verschuldungen, die wir jetzt erleben, wo man ja gar nichts sieht. Also ich sehe gar nichts, ich sehe keine Kräne, wenn ich rausgehe, ich sehe keine Investitionen, die darauf schließen lassen, dass sich das tatsächlich alles rentiert, was wir dort machen. Aber das Kernproblem, was ich beschreiben möchte, ist eigentlich auch noch ein anderes, dass wir ja alle den Beitrag leisten müssen. Also so wie Deutschland sich derzeit finanziert, kann das ja gar nicht mehr funktionieren. Also es ist vollkommen klar, dass auch die Leistungsträger, die Unternehmer, die Vorstände, die sehr viel Geld haben, was beitragen müssen. Nur das kann ja nicht einseitig sein. Also die Reformen sind halt wieder komplett einseitig. Ich kann nicht erkennen, dass an den Staat so herangegangen wurde, dass man dort sieht, dass man die Bemühung hat, wirklich erhebliche Einsparungen zu tätigen. Und diese erheblichen Einsparungen gehen ja. Man kann es auch ganz anders beschreiben. Man müsste theoretisch sofort den Klimaschutz beenden, weil wir können uns den Klimaschutz sowieso in 5 Jahren nicht mehr leisten. Also niemand wird in 5 Jahren noch irgendwie in Klimaschutz investieren, weil es schlichtweg kein Geld mehr dafür gibt. Weil den Niedergang, den wir jetzt haben, der wird sich so weiter vollziehen. Und dann ist mir ein Rätsel, wie man mit einer Zinsbelastung, die ja hochgerechnet 2030 irgendwo bei 60, 70 Milliarden sein soll, plus immer weniger Einnahmen, weil man ja die Wirtschaft immer weiter ruiniert, wie man dann im Zweifel noch Klimaschutz in Indien finanzieren möchte. Und wir sehen das ja an den Zinsen, an den 10-jährigen Zinsen, dass die ja auch immer weiter steigen. Es ist auch immer so, dass mir diese Zusammenhangsgeschichten fehlen, dass wir deutsche Medien haben und die deutschen Medien dann klar applaudieren und sagen, na ja, ist doch toll, dass wir jetzt erstmal Reformen haben und. Aber dann auch gar nicht so beschreiben, was das eigentlich in der Konsequenz alles bedeutet. Zum Beispiel eben, dass diese Verschuldung dafür sorgt, dass jetzt eine ganze Generation sich teilweise kein Haus mehr leisten kann, weil die Hausfinanzierung ja an den 10-jährigen Bundesanleihen hängen und das jetzt so rapide steigt und ja noch weiter steigen wird, dass mir ein Rätsel ist, wie große Teile der deutschen Bevölkerung, die jetzt nicht geerbt haben und nicht über größere Vermögen verfügen, wie die noch jemals eine Finanzierung eines Hauses hinbekommen wollen, weil es schlichtweg nicht bezahlbar ist. Also mit normalen Gehältern oder auch mit Spitzengehältern kann man das nicht bezahlen, weil die Zinsen einfach zu hoch sind. Also wir haben jetzt so ein bisschen die Reform angerissen. Wir müssen halt jetzt als Selbstständige in die Rentenversicherung einzahlen. Ich sehe nicht, dass es eine große Entlastung gibt, sondern wenn man alles zusammenrechnet, da gibt es ja auch Zeitungsartikel, dann hat am Ende wirklich nur ein ganz kleiner Bereich, also ein ganz kleiner Bevölkerungsanteil wirklich mehr Geld, sondern letztendlich ist es eine Belastung für alle, weil ist ja auch klar, der Staat braucht mehr Geld, also muss er alle mehr belasten. Wir haben jetzt eine höhere Reichensteuer, die zusätzlich belastet. Und wir haben die Situation, dass die Rentenbeiträge an sich schon steigen, sodass die Lohnnebenkosten eben auch steigen, was natürlich ein Problem ist, weil die Lohnnebenkosten grundsätzlich viel zu hoch sind und die müssten eigentlich sinken. Und das ist alles bekannt, was auch immer wieder vergessen wird bei diesen ganzen Reformen. Und alles, was ich lese, ist die Ausgangssituation. Die Ausgangssituation ist so, wenn wir heute hier stehen würden und wir würden als Wettbewerber Frankreich haben, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, weil dann können wir genauso weitermachen wie bisher. Das würde niemanden interessieren, weil Frankreich genauso auf einem absolut desaströsen Weg ist wie Deutschland und glaubt, dass es irgendwie am Ende noch gut gehen wird. Es wird aber nicht gut gehen. Sondern die Ausgangssituation ist so, dass wir einen Wettbewerber haben, der in Asien sitzt, der China heißt. Wir haben übrigens auch ein paar andere Länder, die auch mittlerweile Druck machen auf dem Weltmarkt. Das ist nicht nur China. Und dass wir die Amerikaner haben, die im Prinzip die Zukunft belegen. Und die Chinesen machen das, was wir sozusagen traditionell gemacht haben im Automotive, Chemie und auch im Einzelhandel, also Temu, Shein und so weiter, womit wir wahnsinnig viel Geld verdient haben. Und da ist eben Wettbewerb entstanden. Und man muss sich eben an dem Wettbewerb orientieren. Und das tun wir nach wie vor nicht. Und wenn man jetzt also diese Wettbewerbsbetrachtung macht und sagt, wo ist eigentlich unser Problem? Und dann guckt man sich die Reformen an. Dann kann man doch nicht allen Ernstes diese Wirtschaftsreform für gut halten. Also weil wo hat man jetzt mit einer Reform signifikant die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber einem chinesischen Wettbewerber verbessert. Ich sehe das nicht. Also ich sehe das nirgendwo. Und das ist ja das Kernproblem. Was aber viel schlimmer ist, ist, man weiß das aber auch, weil in der Europäischen Union und auch Friedrich Merz, da muss man natürlich immer wieder zuhören, was da so gerade verlautbart wird, sagen, dass wir ein Problem mit China haben und dass da ein enormer Druck ist und dass man dagegen vorgehen soll. Aber man denkt jetzt wirklich tatsächlich, dass man das mit Zöllen sozusagen schaffen wird. Und das wird man nicht schaffen, sondern wir werden dann quasi wie DDR so abgehängt. Also wir werden dann unsere eigenen Produkte machen, die dann irgendwann mit diesen Autos der Chinesen und was da nicht alles aus China kommt, überhaupt nicht mehr mithalten kann und werden dann immer weiter abgehängt. Entweder stellt man sich dem Wettbewerb und der kann gnadenlos sein oder man gibt sich auf. Und jetzt, was ich immer mehr feststelle, ist, dass die Europäische Union glaubt und plant, sich aufzugeben und damit irgendwie denkt, dass das dann damit alles gut wird. Aber letztendlich geht es auch nicht darum, sondern es ist ja auch so, dass ich das gleiche Gefühl habe immer bei Friedrich Merz, dass es nur darum geht, Zeit zu gewinnen. Also dass man weiß, wir sitzen alle in diesem Zug, in diesem wirtschaftlichen Zug, der gegen die Wand fährt. Aber es ist ja noch gestern gut gegangen, deswegen wird es ja morgen auch noch gut gehen. Wenn man sich die Ausgangssituation betrachtet, haben wir zum Beispiel das Problem weiterhin im Automotive. Wir haben jetzt also gehört, dass ja VW 100.000 Leute entlassen will, was ich schon vor 3 Jahren geschrieben habe, dass VW fallen wird. Und VW wird fallen, so sicher wie es arm in der Kirche, wenn sie so weitermachen, weil sie einfach schlichtweg viel zu teuer sind und sich gegen den Wettbewerb der Chinesen nicht mehr behaupten können. Und die jetzige Situation ist so, dass die Chinesen vielleicht ein bisschen schlechtere Autos haben, aber eben signifikant billiger sind. Aber eben nur noch ein bisschen schlechter sind. Manche sagen ja auch sogar schon fast besser sind. Aber ich habe jetzt heute gelesen, dass sogar im ersten Halbjahr 300-400 neue Modelle in China sozusagen auf den Markt geschmissen wurden, die innovieren. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und worauf hinaus will, ich sehe jetzt schon die ersten Modelle, die im nächsten Jahr oder, also die im nächsten Jahr kommen, die signifikant besser sind als die deutschen Modelle. Also gerade was die Batterietechnologie angeht, stellt sich dann die Frage, will ich mir da noch einen BMW kaufen, der die nicht die neueste Batteriegeneration von BYD hat und eben real, also wir reden ja immer von real, vielleicht 300-400 Kilometer fährt. Oder will ich mir gleich den Chinesen holen, der mehr oder weniger ein Drittel bis die Hälfte mehr kann? Also 500-700 Kilometer schafft. Und das wird die nahe Zukunft sein, weil ich glaube, die Chinesen sind ja nicht auf den Kopf gefallen und machen das ja sehr, sehr clever, dass sie dann einfach hingehen und sagen, ja, die neuesten Technologien, die geben wir nicht mehr, sondern wir lassen das da drunter und dann spielen die das ganz locker zu Ende. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, weil auch immer wieder heißt, ja, das wird alles subventioniert, die Autos seien nicht gut und. Ich kann eins ganz klar sagen, und das ist meine Erfahrung aus über 20 Jahren als Unternehmer. Wenn man ein schlechtes Produkt hat, dann kann man das nicht explosionsartig verkaufen. Das, was wir jetzt derzeit erleben, ist, dass die chinesischen Hersteller auf der Welt explosionsartige Erfolge haben. Also teilweise das Doppelte in die Europäische Union verkaufen, das Doppelte in die Welt verkaufen, was sie vorher vor 1-2 Jahren verkauft haben. Und das sind explosionsartige Erfolge, die ja unsere Autohersteller gar nicht haben, weil das ist ja schon alles auf einem sehr hohen Level. Jetzt diesen Monat hat ja BYD zum Beispiel Toyota überholt bei den Zulassungszahlen in Deutschland. Das ist natürlich Wahnsinn. Und das erreicht man nicht, wenn man blöde Produkte hat. Also wenn man schlechte Produkte hat. Also die Produkte sind auf jeden Fall gut. Und da kommen wir eben wieder zurück zu diesen ganzen Reformen. Was hat uns jetzt tatsächlich von Friedrich Merz geholfen, dass wir bei VW sozusagen sehen, dass die in der Lage sind, jetzt ein besseres Auto zu bauen? Und diese Frage, die sehe ich nicht, dass sich auch die in unserer Wirtschaftspresse sich gestellt wird. Was führt letztendlich dazu, dass wir am Ende des Tages in der Lage sind, wieder mehr mitzuhalten? Und da sehe ich eben gar nichts. Im Gegenteil. Die Leistungsträger sind mehr belastet worden. Wir werden gezwungen in diese Rentenversicherung und so weiter und so fort. Die Lohnnebenkosten sind weiter gestiegen. Also, was macht jetzt das Auto der Deutschen besser und billiger, weil Herr Friedrich Merz jetzt alles ein bisschen teurer gemacht wird? Und dann gibt es tatsächlich Leute, die eben diese Reformen loben. Und diese Reformen sind Mickey-Maus-Reformen, weil sie zur Verbesserung der Situation nicht beigetragen haben. Was hätte man zum Beispiel machen können? Man hätte, wenn man gewollt hätte, hätte man die Lohnkosten sozusagen signifikant entlastet, mit dem Hintergrund, dass man sozusagen dann auch die Verlagerung nach China etwas aufgehalten hätte. Weil die Situation ist so, dass die Stunde in China, also die Entwicklungsstunde in China ist die Hälfte bis ein Drittel derer in Deutschland. Und jetzt hat ja VW gesagt, nein, wir entwickeln nur China für China und das wird alles nicht passieren. Und das ist natürlich Blödsinn, weil da sitzen Manager, die sind auch alle international. Also Herr Blum ist nicht international, aber sind alle international. Die sind natürlich alle nicht blöd und sagen natürlich ganz klar, wenn wir in China den nächsten Touareg entwickeln, dann wird der wahrscheinlich signifikant besser, billiger und wir können das viel schneller tun, weil wir da nicht die Regularien haben, die wir beispielsweise in Deutschland haben, weil wir nicht das Arbeitsrecht haben und eben, weil die Chinesen da eben in der Lage sind, auch 6 Tage die Woche zu arbeiten und. Und das war für mich vollkommen klar, dass auch diese heilige Kuh irgendwann geschlachtet wird. Dieses ganze China für China, das können sich aus meiner Sicht nur irgendwelche weltfremden Politiker ausdenken. Aber das kann kein Unternehmer ernst meinen. Insofern sehen wir ja, dass sozusagen immer sukzessiv immer weiter abgewandert wird. Und man hätte das mit niedrigen Lohnnebenkosten, mit niedrigen Energiekosten, da ist ja auch gar nicht rangegangen worden, verlangsamen können. Ganz aufhalten kann man es derzeit nicht aus meiner Sicht, aber jetzt verlangsamen können und dann weiter an den Staatsreformen arbeiten können und dann sozusagen versuchen, wie können wir wettbewerbsfähiger werden, wie können wir die Energie billiger kriegen, die Lohnnebenkosten sinken. Und das war sozusagen die erste Reform und jetzt kommen leider noch 12 andere Reformen und nach den 12 anderen Reformen glauben wir, dass wir mit China wieder mithalten können und dass wir auch mit den Amerikanern mithalten können. Aber das ist eben nicht passiert und deswegen sind die Sachen, die da beschlossen worden, Mickey Maus Reform. Und wenn jetzt sich also Friedrich Merz hinstellt und sagt, ja, wir haben einen Boom in den Startups und dann jubelt da halb X und sagt, ja, super, jetzt sind wir gerettet, 3000 Startups oder so im ersten Halbjahr, das ist eine Verdopplung irgendwie, so waren die Aussagen. Dann kann ich nur dazu sagen, ich habe mir das Ganze angeschaut, 80% ist Software und da ist natürlich so, dass das auch viele ganz, ganz unterschätzen. Umso mehr ich sozusagen als Unternehmen weg bin von der KI, umso sicherer ist meine Zukunft. Also ich archiviere zum Beispiel Altsysteme, werden auch gleich noch ein bisschen Werbung einblenden. Vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse daran, mal bei uns zu archivieren.
Vergessen Sie Ihre Altsysteme nicht.
Mit diesen Altsystemen brauche ich keine KI. Also ich brauche in meinem Unternehmen KI, um sozusagen Prozesse zu optimieren und so weiter. Aber für die Altsysteme brauche ich keine KI. Aber viele Softwareprodukte, die jetzt entstehen quasi auf der KI. Also werden sozusagen auf die KI gesetzt. Und das ist das Amazonisieren dieses Software-Bereiches. Das heißt also, Amazon ist ja am Anfang hingegangen, hat gesagt, ja, wir sind Marktplatz, wir sind für alle da und haben dann angefangen so, oh, was läuft denn gut und so. Da gibt's ja heute immer noch viele Diskussionen, hat dann eigene Produkte und ist jetzt zu Konkurrenz der Händler gegangen und. Und aus meiner Sicht wird genau das Gleiche passieren bei der KI. Das heißt also, die werden ganz genau nachgucken, ja, wer zieht sich hier welche KI, welche Produkte sind da direkt angeschlossen, was lässt sich sehr, sehr gut sozusagen mit diesen KI-Schnittstellen als neue Innovation darstellen. Und dann gibt es zum Beispiel irgendwie diese Telefonsoftware, wo ja jetzt viele sozusagen den Empfang nur noch mit KI-Empfangsdamen machen und. Und irgendwann ist das so gereift und plötzlich kommt Anthropic oder Google und sagt, ja, hier ist der Google-Empfangssekretär und der Google-Empfangssekretär kann dann noch ein bisschen mehr als alle anderen und ist ein bisschen billiger. Weil man festgestellt hat, ach, das ist ja die nächste Milliarde oder die nächsten 3 Milliarden, die man auch irgendwie noch einsacken kann. Und da haben natürlich dann irgendwie 1000 europäische Unternehmen, ich habe zuletzt auch gesehen, dass da irgendwelche Wiener Unternehmen dran sind und so, haben alle daran gearbeitet. Aber die tatsächliche Innovation von dieser Software besteht letztendlich in der Schnittstelle zur KI, weil die KI den Hauptjob macht. Also dieses Sprachmodell den Hauptjob macht. Und umso besser die KI wird, und dann sagen die, dann sitzen die dann in Interviews und sagen, ja, also irgendwelche Unternehmer und sagen, ja, wir haben das jetzt also optimiert und die Empfangsdame kann jetzt viel besser sprechen und kann das viel besser verstehen und so weiter. Das ist natürlich alles Blödsinn, sondern die KI ist einfach besser geworden. Und immer, wenn die KI ein bisschen besser wird, und das sehen wir ja, dass sie immer besser wird, wird auch deren Software besser. Und insofern, alle die, die jetzt sozusagen daran arbeiten, da Schnittstellen zur KI zu bauen und da ihre Produkte aufsetzen, die werden sich noch alle wundern. Wenn sich dann einer so durchsetzen würde und sagen würde, okay, ich bin jetzt so kurz dabei, den Weltmarkt zu erobern und ich habe jetzt schon, weiß ich, 50 Millionen Umsatz oder 100 Millionen Umsatz, der wird sofort gekauft. Also deswegen setzt sich auch keiner durch, weil er dann kommt, klopf, 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 klopf. Ja, hallo, wir sind irgendwie die und die Investmentgesellschaft aus Amerika. Haben Sie schon Ihre Umsätze mal so geschaut, wie Sie sich die nächsten 10 Jahre entwickeln? Ach, das sieht ja ganz toll aus. Ja, wir würden jetzt ja so gerne einsteigen. Oder die sind teilweise schon drin und sagen, ah, jetzt hat tatsächlich irgendwie Google angeklopft oder Oracle oder Salesforce oder wie auch immer. Gibt ja auch eine zweite Reihe von fast 100 großen IT-Unternehmen in Amerika und die würden sie gerne kaufen. Und dann ist halt die Frage von dem europäischen Eigentümer oder Startup, dem man dann sagt, ja, hier komm, hast 100 Millionen oder 200 Millionen, der dann sagt, nö, also mache ich nicht, weil ich glaube, wenn ich jetzt heute Nein sage, dann habe ich wahrscheinlich in 5 oder 10 Jahren nicht 200 Millionen, sondern 5 Milliarden. Und solange man sozusagen nicht regularisch hingeht, was ich eigentlich nicht unterstütze, aber wahrscheinlich, weil es keine andere Lösung gibt, und sagt, ne, die Verkäufe sind jetzt erstmal verboten an die Amerikaner, solange können wir noch 15.000 Startups haben oder 30.000 Startups haben. Die ganze Innovation geht ab einem gewissen Moment alles in die USA, weil die natürlich auch Gelder bezahlen können, die SAP nur unter Superschmerzen bezahlen kann und deswegen SAP auch bei diesen Superinnovationen überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil die das gar nicht bezahlen können. Also Google kann da wirklich Beträge hinlegen, die unfassbar sind. Und so viel Innovation gibt es nun mal auch im Softwarebereich nicht. Also wir haben jetzt also auch nicht jedes Jahr diese Supermilliardenunternehmen, die die nächste Superidee haben und die nächste Supersoftware fürs iPhone hat oder so. Also das passiert alles nicht. Insofern, wenn man sich also dann in Berlin hinstellt und sagt, naja, ist doch super, wir haben jetzt also auch Startup-Gründungen und so weiter. Und dann geht durch X so eine Welle, ja, das sind die ersten Erfolge und das hat natürlich auch ein bisschen mit der KI zu tun, aber endlich geht's wieder auf. Dann sage ich, boah, liest keiner mehr in Deutschland Zeitung, guckt sich keiner mehr von diesen Leitmedien wirklich an, was da im Hintergrund tatsächlich passiert und kann keiner mehr bewerten, wie wirklich das in der Softwareindustrie aussieht oder wie wirklich dort Produkte entwickelt werden und kann keiner mehr bis irgendwie 3 oder 5 Jahre weiterdenken. Weil den Eindruck bekommt man und deswegen wird, und da kommen wir zum Ursprungsthema zurück, ja auch bei den Reformen so applaudiert. Dabei gibt es überhaupt nichts zu applaudieren. Die Reformen sind alles totaler Blödsinn und wie ich beschrieben habe, werden wir durch die Reform keinerlei Chance mehr im Automotive haben. Wir werden durch die Reform keinerlei Chance mehr in der Chemie haben oder im Maschinenbau haben. Es ist und bleibt alles so wie bisher. Im Gegenteil, es wird noch teurer. Man muss letztendlich alles auf Leistung umschalten. Man muss alles deregulieren und man muss schauen, dass man durch die Deregulierung, durch das Umschalten auf Leistung und vielleicht auch gewisse Regulierungen durchführen, damit nicht jedes Unternehmen, was irgendwie das Potenzial hat, ein Milliardenunternehmen zu werden, aufgekauft wird, dann da muss man quasi ran und muss versuchen, dadurch wieder Wachstum und nachhaltiges Wachstum entstehen zu lassen. Bei den ganzen Reformen darf man natürlich nicht vergessen, dass ja nicht nur das, was wir jetzt besprochen haben, so Rente und, beschlossen wurde, sondern eben auch Bürokratieentlastung. Und da habe ich also reingeschaut und kann für mich persönlich, für mich als mein Unternehmen, für den Automotive, sehe ich, dass sie was machen, was die Abfindung angeht, dass man da im Kündigungsschutz was macht. Aber das ist auch Blödsinn, das hilft uns gar nicht in der Breite so. Das hilft natürlich VW ein bisschen, aber wirkt auch nicht sofort. Und dass ich vor allem im Bau was sehe, dass der Bau entlassen will, hat natürlich auch mit Wirtschaft zu tun, aber ist auch nicht hochwirksam in der Breite. Was wir ja brauchen, ist sozusagen Breitenantibiotikum, was sozusagen auf alles wirkt. Und wir brauchen kein Antibiotikum, was jetzt sozusagen auf einen Keim wirkt oder sowas, weil wir, die Probleme sind einfach zu groß geworden. Und in der Bürokratie entlassen wird eben einiges getan, aber da fehlt auch der große Wurf. Und für mich persönlich passiert gar nichts. Und dann gibt es natürlich eine Verschärfung, die ist für mich ganz gut, weil sie haben beschlossen, dass die Aufbewahrungspflichten wahrscheinlich erhöht werden.
Vergessen Sie Ihre Altsysteme nicht.
Das hat übrigens Lars Klingbeil alleine beschlossen, nicht in dem Bürokratie-Reformen, die sozusagen in der Koalition beschlossen wurde, sondern er ist dann nach vorne getreten und hat im Rahmen dessen, dass er ja den Generalverdacht hat, als wenn das nicht alles reichen würde, was wir derzeit durchleben müssen und was wir ertragen müssen, hat er ja dann jetzt seine Kampagne wieder gestartet. Wenn nichts mehr geht bei Lars Klingbeil, geht immer das Reichen-Bashing und das Erben-Bashing. Und das hat er ja wieder gestartet und im Zuge sieht er ja immer nur Steuerhinterzieher. Und deswegen sagt er, wir müssen jetzt mindestens 15, 16 Jahre in die Belege reinschauen, weil er so viel Steuerhinterziehung sieht, dass er eben, wenn er ins 12. oder 14. Jahr eines Unternehmens reinschauen kann, dass er sich dann da wahnsinnig viel von verspricht. Und ich sage, die Steuerhinterziehung existiert natürlich in Deutschland und das sind auch wahrscheinlich viele Milliarden. Und wenn man denen wirklich gezielt hinterhergehen würde, würde man wahrscheinlich doch viele Milliarden heben können. Aber ich glaube, da liegen wir bei 5 oder 10 Milliarden, die gehoben werden könnten. Und das sollte man vielleicht auch tun. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber dafür sozusagen die gesamtdeutschen Leistungsträger, die Porsche-Fahrer und die Rolex-Träger alle zu verunglimpfen und alle unter Generalverdacht zu stellen, dann ist eben der Porsche weg und dann ist eben die Rolex weg. Und wohl wissend, welche Wirkung das hat. Also Lars Klingbeil braucht man ja nicht erklären, was eine politische Kampagne ist, sondern der weiß ganz genau, wenn er das alles macht, was das für Wirkung hat. Und dann natürlich die, die eben Porsche fahren und die eben Rolex tragen, noch weiter zu verunglimpfen, die zum Teilen dann eben auch schon sehr frustriert sind und eben auch zu Teilen sehr viel geleistet haben. Das hat dem Ganzen noch irgendwie so ein bisschen mehr Schärfe gegeben und hat eigentlich noch, also so geht's mir, noch eher wütender gemacht und noch eher resigniert. Und als ob das nicht gefehlt hat, hat er dann gesagt, hier ist ja wieder immer SPD, hier Lauterbach hat ja bei X dann geschrieben, ja, wenn die eben da so ein paar Leistungsträger gehen, dann schnief, ja, die werden wir dann nicht vermissen und so weiter. Aber die verstehen gar nicht, was sie da mit sozusagen verursachen. Also die sind ja auch dann für die Stimmung im Land sozusagen verantwortlich. So wie Lars Klingbeil glaubt, dass er jetzt durch die ganzen Steuerhinterzieher den Staatshaushalt saniert, was nicht passieren wird, glaubt man ja immer noch durch gute Stimmung. Also ich habe jetzt wieder gesehen, KfW-Vorstand, ja, wir sollen aufhören zu nörgeln und so weiter, was auch Blödsinn ist, dass sie wirklich denken, auch nach wie vor immer noch bei die Redakteure beim Hansblatt, weil es immer wieder und immer wieder kommt, dass nur mit guter Laune können wir diese ganzen Probleme, die wir haben, die nicht vorhandene Wettbewerbsfähigkeit, die höheren Energiekosten, diese erdrückende Bürokratie, damit heilen. Und dass Berlin immer noch denkt, wenn ich jetzt also nur auf Bundesebene und auf Länderebene jetzt Bürokratie entlaste und gar nicht auf der europäischen Ebene das mache, dass dann der große Boom kommt. Und das ist Quatsch. Also wir werden Deutschland leider nicht gesunden können, wenn wir die Bürokratie wahnsinnig reduzieren und wenn wir eben die Steuerhinterzieher alle fangen und fassen. Weil das reicht nicht mehr. Das hätte vielleicht mal vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gereicht. Aber heute, in Anbetracht der Situation, in Anbetracht des chinesischen Drucks und chinesischen Speeds, in Anbetracht der Übermacht der Amerikaner, der Übermacht der Tech-Industrie dort, reichen diese Maßnahmen nicht. Und sie werden immer wieder gebetsmühlenartig aus der Mottenkiste der SPD geholt und aus der Mottenkiste der CDU, dass man eben nur gute Laune haben muss und dann, dass sich die Investoren dann reißen um Deutschland. Das ist ein dermaßener Blödsinn, den man eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen kann. Da kann ich Berlin nicht mehr ernst nehmen. Das größte Problem jetzt von allem, wenn man sozusagen darüber steht und sagt, was ist jetzt das größte Problem dieser ganzen Reform für Sie, Herr Böhminghaus? Und dann sage ich eins, Das allergrößte Problem ist, wir haben keine Zeit mehr. Ich dokumentiere das jeden Tag auf X. Wir verlieren jeden Tag Substanz. Und diese Substanz werden wir noch schmerzlich vermissen. Wir verlieren jeden Tag Spezialisten. Wir verlieren hochspezialisierte Zulieferer. Wir verlieren Chemie, die Jahrzehnte gebraucht hat, sich aufzubauen. Wir haben keine Zeit mehr. Und das ist das auch, was mich so bewegt und so wütend macht, dass das nicht erkannt wird. Dass wir für solche politischen Taktierereien, Spielchen, Täuschungen, Nebelkerzen eben nicht mehr die Zeit haben. Und damit will ich das schließen. Das war jetzt meine Einschätzung der Reform aus meiner persönlichen Sicht. Kann jeder sehen, wie er will für sich selbst. Denk mal darüber nach. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.